In der heutigen Sendung Treffpunkt unterhält sich Eva Metzger mit ihm über Ursachen und Behandlung der Drogenepidemie. Als Drogen betrachtet der Wissenschaftler dabei alle Stoffe, die das Bewusstsein und die Wahrnehmung verändern, also auch Nikotin und Alkohol.
Herr Professor Walder-Smith, Sie sind Engländer, Sie haben Naturwissenschaften studiert und Sie haben sich als Pharmakologe schon seit vielen Jahren weltweit mit dem Drogenproblem auseinandergesetzt. Und Sie haben auch dieses Buch geschrieben, Ursache und Behandlung der Drogenepidemie. Das Buch ist 1974, glaube ich, zum ersten Mal herausgekommen in deutscher Sprache. Wo sehen Sie die Ursache? Das heißt, ich möchte eigentlich lieber fragen, die Ursachen der Drogenepidemie.
Ja, das ist eine vielschichtige Frage. Denn Menschen haben seit Menschenbestehen Drogen benutzt, um ihr Bewusstsein zu ändern. Opiate sind eingenommen worden, Pilze sind eingenommen worden, aber sie waren nie so epidemisch heute, wie damals sie endemisch sind, gewesen sind. Wir haben besondere Umstände heute, die Einnahme von Drogen sehr, sehr begünstigen. Der Mensch ist geneigt, sein Bewusstsein ändern zu wollen, aber unter den heutigen Zuständen, in denen wir leben, ist das Bedürfnis, das Bewusstsein zu ändern, viel, viel stärker geworden, so dass in der modernen Gesellschaft hier und im Osten und im Westen einfach epidemisch von Drogen abhängig geworden ist.
Denn wie Sie sagen ja, das Drogenproblem ist nicht neu. Nicht? Die Drogen kennt man schon lange. Aber es ist neu, dass es bei uns in der westlichen Welt so zugenommen hat.
Die westliche Welt ist groß geworden ohne die Hilfe von Drogen. Die östliche Welt hat immer Drogen eingenommen. Indien, ich fahre mit ihrem besonderen Bang, Tee und solche Dinge. Und Ägypten mit Haschisch und Türkei mit Haschisch. Aber die westliche Kultur hat diese Epidemie nicht gehabt bis in letzter Zeit. Und jetzt bricht eine Epidemie raus.
Und wo liegen die Ursachen?
Ja, ich glaube nicht, dass sie genetisch in uns sind. Die Neigung ist schon genetisch da. Das beweist die Tatsache, dass Menschen immer Drogen eingenommen haben. Aber dass die Welt sich so verändert hat, lässt uns vermuten, dass es die Umwelt ist, die auf die Neigung zur Drogeneinnahme gewirkt hat, um die Epidemie zu produzieren. Mhm. Also ganz bestimmt, unsere westliche Welt macht die Leute so verrückt, dass sie eben das entweder vergessen wollen, indem sie sich betäuben mit Alkohol, Opiaten, Kokain, solchen Dingen, oder dass sie das Bewusstsein irgendwie ändern wollen. Also nach oben schieben oder nach unten schieben, aber unter allen Umständen irgendwie was tun, dass es anders wird. Unsere Wahrnehmung von unserer Umwelt.
Wir müssen vielleicht mal darüber reden, was man alles zu Drogen zählt. Wenn man also so ganz allgemein darüber redet.
Ja. Drogen sind Substanzen, die lebendiges Protoplasma ändern. Gifte töten das Protoplasma, Drogen theoretisch ändern die Funktion des Protoplasmas. Die Drogen, die eben das Soma, den Körper ändern, darüber können wir nicht reden. Aber die Drogen, die eben das Bewusstsein ändern, das sind die sogenannten ZNS-Drogen. Zentralnervensystemdrogen. Und da gibt es 5 Kategorien von solchen Drogen. Also die Anästhetika, wie Alkohol, also,
ja, die betäuben. Ether,
die betäuben die 5 Sinne. Also all diese 5 Sinne, die Sie hier sehen, werden betäubt durch diese Drogen.
Die anderen, da gehört Alkohol auch dazu.
Oh ja, Alkohol gehört auch dazu. Ja, ja. Ether, Fluortan. Alles, was man im Spital bekommt und auch in der Wirtschaft bekommt, nicht wahr? Denn Alkohol ist sehr gut für das. Dann gibt es die Analgetika, und das sind die Substanzen, die die Schmerzempfindung töten, also dämpfen. Mhm. Opiate, Aspirin wirkt anders als die Opiate, aber es dämpft die Schmerzempfindung. Dann gibt es die sogenannten Tranquilizers. Es gibt kein deutsches Wort dafür. Die Beruhigungsmittel,
ja,
wie, was wollen Sie, Valium, Librium,
Die gehören Clopomazin, alle auch dazu.
Die gehören dazu. Die sind die Tranquilizers. Serestra, all solche Dutzende, Diazepime, nicht wahr? Das sind die Substanzen, die das tun. Und die dämpfen die gelernten Reflexe, also die Handwerkfertigkeiten oder die Kopffertigkeiten, die wir gelernt haben, Autofahren zum Beispiel, Arbeiten mit Nähmaschinen. Diese Substanzen dämpfen das und sie sind Einschlafdrogen. Man schläft dann leichter ein bei denen. Das sind die drei Arten von dämpfenden Drogen. Dann kommt die vierte Art, das sind die Amphetamine, und das sind die Aufpeitschdrogen. Also, was man einnimmt, um eine schöne Figur zu bewahren, ich fahre eine schöne Linie, der Appetit gedämpft wird.
Also die Appetitzügler zum Beispiel.
Appetitzügler, ja. Die Preludin und solche alten Drogen, die man heute nicht mehr benutzt, gehören in diese Kategorie. Aber die sind Substanzen, die Uppers sind, nach dem englischen Wort. Das heißt, die stimulieren, die reizen uns, die peitschen uns auf, dass wir schneller leben. Da können wir nicht schlafen. Die anderen Drogen machen Schlaf. Diese nehmen uns den Schlaf. Und das ist die vierte Art von Drogen, die Tranquilizer. Die dämpfen die gelernten Reflexe. Das ist die dritte Art. Die vierten, die erhöhen die Aufputschmittel. Ja. Und die fünfte Art, das sind die Psychedelika. Das sind Substanzen wie Haschisch, Tetrahydrocannabinol, Marihuana, die gleiche Substanz, nur verdünnter, LSD, Psilocybin, Adenochrom, die Pilzdrogen, die man immer genommen hat, um religiöse Erfahrungen zu bekommen. Die Indianer nehmen sie mit Genehmigung der amerikanischen Regierung in Nordamerika ein, statt des Brotes des Abendmahls. Und die fasten, und dann nehmen sie ein Stück Pilz ein, und da sind sie über alle Himmel oder in alle Höllen, wie sie wollen, nachdem sie diese Drogen eingenommen haben. Nun, die peitschen nicht und die dämpfen auch nicht. Die ändern. Psychedelika. Psyche, die Seele. Delika, das, was ausdehnt. Man nennt es auf Englisch Mind-Expanding Drugs.
Also bewusstseinserweiternd.
Bewusstseinserweiternde Drogen.
Sind das die Drogen, die wir also so im gebräuchlichen Sinn als die sogenannten weichen Drogen bezeichnen?
Nein, nicht notwendigerweise, denn LSD ist eine sehr, sehr eine der aktivsten Substanzen, die wir überhaupt kennen. Ändert das Bewusstsein auf eine Art und Weise, die ich mit diesem Bild hier zeigen werde, etwas später. Aber die machen nicht süchtig. Die verändern den Charakter und sie brechen den Willen und können auch andere schädliche Wirkungen haben. Aber Sucht, also Abhängigkeit, machen solche Drogen nicht. Die anderen machen Sucht. Und diese
also
nicht.
Welche machen zum Beispiel süchtig? Also die Sie erwähnt haben,
Opiate.
Was ist mit die Opiate?
Ja, und Alkohol.
Ja.
Nikotin.
Das ist ja das Problem Nummer eins, nicht der Alkohol. Ja.
Alkohol ist Problem Nummer eins. Ja. Beim Militär und bei der Zivilbevölkerung ist das Problem Nummer eins. Und ist eine dämpfende Droge. Die Menschen haben so viel erfahren von der heutigen Welt und sind so überbeansprucht von allen Impulsen, die in die Ohren, Augen, Nase, Mund hineingehen, dass sie das einfach dämpfen wollen. Lass mich in Ruhe.
Überfordert durch die Eindrücke.
Ja.
Nun könnte ich mir vorstellen, dass eine ganz große Problematik darin besteht, dass sehr viele Menschen über Drogen reden, sie beurteilen und sie verurteilen, ohne selber die Erfahrung der Drogen gemacht zu haben. Also man weiß ja gar nicht, wovon man redet, wenn man das beurteilt.
Genau das. Und deshalb entstehen die schrecklichen Missverständnisse. Ich meine, Nikotin ist eine Droge.
Ja, die ist aber legal bei uns.
Die ist legal. Ja. Und sie macht Krebs, besonders bei Frauen. Ja. Das Frauengewebe ist viel anfälliger für Nikotin als das männliche Gewebe, besonders in der Lunge. Und jetzt haben die Frauen dieses Jahr die Krebsanfälligkeit von Nikotin, von Teer, von Zigaretten, eingeholt über die Männer. Früher haben die Männer Lungenkrebs bekommen und die Frauen nicht, also grosso modo. Ja. Aber heute ist es umgekehrt, weil die Frau durch die Hormone, die Östrogen, die sie in dem Blutplasma hat, macht sie empfindlicher gegen diese Drogen. Frauengewebe ist weicher, zarter als Männergewebe Und die werden jetzt, wir werden lernen müssen, wie man Lungen ausschneidet bei Frauen, genauso wie wir gelernt haben, bei Männern das zu tun. Schrecklich. Wenn mir eine Lunge rauskommt, ist nicht schön. Da wird man einseitig.
Na, und trotzdem, obwohl man das weiß, raucht man weiter. Ich gehöre auch dazu.
Die dringende Not, die schreckliche Wirklichkeiten und Realitäten von heute ist so groß, dass obwohl man weiß, das tötet mich, tut man's. Genau das gleiche mit Alkohol. Ich bin nicht alkoholgefährdet, obwohl ich ein Glas Alkohol trinke. Ab und zu nicht, wahr? Ja, nicht, wenn ich Auto fahre, aber ab und zu tue ich das. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass man Leberzirrhose bekommt.
Natürlich, aber die Situation, also wie Alkohol wirkt, wie Nikotin wirkt, das kann man meistens beurteilen, weil man hin und wieder mal ein Glas trinkt. Aber was man nicht beurteilen kann, ist die Wirkung der Drogen, wie zum Beispiel Haschisch, wie zum Beispiel Marihuana. Da redet man zwar drüber, aber man weiß es nicht.
Ja, in Fachkreisen weiß man genau, was diese Dinge tun. Aber das ist noch nicht durchgedrungen in das Volk sozusagen. Ja. Wir wissen ganz genau, was sie tun.
Aber das Volk, eben diejenigen, die darüber reden, wir wissen es nicht. Ist das mit ein Grund zum Beispiel, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, um diese vielen Missverständnisse, die da sind, ein bisschen abzubauen?
Ja, ich habe immer wieder festgestellt, ich habe ja 7 Jahre als Drogenberater bei NATO Drogenvorlesungen gehalten. Und die Aufgabe ist, den Vernünftigen unter den Offizieren und Männern zu zeigen, was sie sich selber antun mit diesen psychedelischen und opiaten Drogen, dass sie sich dann überlegen, was sie machen. Aber das allein, das Wissen allein, ist nicht genug. Der Wille muss gewonnen werden. Das Wissen ist wichtig, aber dann die Einschaltung des Willens, dass man sagt, ich will nicht. Und die Psychedelika, die brechen einem den Willen. Haschisch tut das, sehr klar. Und deshalb wissen die Leute um diese Dinge, wenn sie ein paar Bücher lesen, aber der Wille ist nicht stark genug zu sagen, ich will nicht mehr.
Ja, also Sie haben, also dann wenden Sie sich mit dem Buch an Menschen, die Drogen nehmen. Ich würde aber sagen, es ist genauso wichtig, dass Menschen, die nicht Drogen nehmen, wissen, was da geschieht. Weil ich habe das Gefühl, da sind unheimlich viele Missverständnisse.
Genau so. Ja. Aber dieses Buch ist genauso gut für die Menschen, die nicht wissen, dass sie sich aufklären, wenn sie überlegen, soll ich oder soll ich nicht. Denn in den Schulen, auch in der Schweiz, ist Peer Pressure, also der Druck, in zu sein, auch unter den Schülern und Schülerinnen, so stark, dass ohne zu wissen, was die Drogen tun, sie anfangen. Ich habe einen jungen Mann bei mir gehabt in der Ostschweiz. Er war 32 Jahre alt und er sah aus wie ein Kind. Sein Kopf war nicht entwickelt und er war geschlechtlich gar nicht entwickelt wie ein Mann. Aber er war 32 Jahre alt und hatte schon graue Haare. Und er hat mit 11 Jahren angefangen, in der Schule Heroin zu injizieren und in Venen. Er hat jetzt 13 Entwöhnungskuren unter staatlicher Aufsicht gemacht und kann nie frei werden. Jetzt hat der Staat ihm eine Pension gegeben. Und er sagt, ich habe eine Angst, dass ich sterbe. Ich habe zu ihm gesagt, Sie werden sterben, das ist ja ganz klar. Und da hat er die Panik ergriffen. Sie müssen sterben, denn um das High zu bekommen, muss man schnell injizieren, dass die Kurve der Konzentration in dem Plasma schnell steil steigt. Und dann bekommt man ein gutes High. Wenn man langsam injiziert oder durch den Mund einnimmt, ist die Kurve flach und man bekommt kein High. Und deshalb, wenn diese Leute Hepatitis bekommen haben von einer schmutzigen Nadel, kann die Leber nicht funktionieren. Ja, Gelbsucht. Oft werden sie nicht gelb, das ist das Schlimme. Ja. Es ist eine Hepatitis, ohne gelb zu sein. Und sie wissen es nicht.
Und das ist eine Folge davon.
Eine Folge davon, von der Infektion, nicht wahr? Ja. Die sie durch schmutzige Nadel bekommen. Und die injizieren sehr schnell, also rums geht das rein, dass sie eine schöne steile Kurve bekommen. Und ehe sie ein Drittel der Spritze ausgeleert haben in ihre Venen, fallen sie tot nieder. Denn die Leber funktioniert nicht mehr durch die Hepatitis. Und sie können es nicht abbauen. Ja. Und sie haben nicht mehr Kraft, die Nadel durchzudrücken und sie sterben mit einer Dritteldosis. Oder mit noch weniger. Das habe ich sehr oft gesehen. Und so sind diese Leute ständig gefährdet, durch ihr eigenes Bedürfnis, eine steile Kurve zu haben und ein starkes High. Wenn sie es langsam tun würden, würden sie nicht gefährdet sein. Aber weil sie es schnell tun, um das High zu bekommen, töten sie sich selber. Und es geschieht so schnell, dass sie nicht fertig machen können mit der Injektion. Das habe ich Dutzende von Malen gesehen. Besonders in Chicago.
Es ist ja auch etwas, also ich gehe jetzt ein bisschen von den Menschen aus, die eben immer wieder darüber urteilen und einfach gar nicht wissen, was da geschieht. Die Gefahr ist doch auch das, oder die Gefahr, man sieht die Gefahr darin, dass viele Menschen, die Drogen nehmen, auch so eine völlig andere Lebensauffassung haben, nicht? Die ja also von Leistungsdruck nicht mehr sehr viel halten. Und das macht doch auch Angst.
Ja, der Mensch ist gebaut mit dem kompliziertesten Computer in dem ganzen Kosmos. Also das hier, maschinell, übertrifft alles, was Sie hier haben, bei weitem. Mhm. Und die ganze Maschine des Menschen ist ausgerichtet auf Sinn. Also was für einen Sinn hat das Leben. Wenn ich nur da bin, um Leistungsdruck zu überwinden, nicht wahr? Letzten Endes werden die Menschen verzweifeln und sagen, es hat keinen Sinn. Und wenn wir gebaut sind, um Sinn zu verstehen und zu dem Schluss kommen, dass alles sinnlos ist, das Einzige, was man tun kann, also zweierlei kann man tun, entweder den Computer dämpfen, mit Opiaten, wie ich gesagt habe, oder mit Anästhetika, dämpfen, dass man einfach den dämmert und nichts mehr überlegt. Oder man nimmt die Psychedelika, LSD und Haschisch, und ändert den Sinn und kommt in ein Narrenparadies, nicht wahr? Ein Paradies, das nicht wirklich ist, aber das besser ist als die schreckliche Wirklichkeit. Die alten Leute, die ziehen es vor, sich zu dämpfen. Die nehmen Alkohol, die nehmen Beruhigungsmittel und die wollen weniger erfahren, weil die Erfahrung so schrecklich ist. Ich meine, die heutige Welt ist nicht schön in mancher Hinsicht. Oder die jungen Leute, die sagen, ach, wir wollen nicht unter dem Tisch liegen, in einem Koma, nicht wahr, wie Großvater das tut. Wir wollen mehr erfahren. Und die nehmen Amphetamine ein, peitschen sich auf, oder die nehmen die Psychedelika ein und ändern den Sinn. Psychedelika, also Geist oder Mind verändernde Drogen. Das ist die Technik, die man benutzt. Die jungen Leute das eine, die alten Leute das andere.
Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass Sie ja so mit Soldaten schon über diese ganzen Drogenprobleme gesprochen haben. Und es würde mich jetzt schon interessieren, wie Sie als Pharmakologe überhaupt zu dieser ganzen Drogenforschung gekommen sind.
Ja, ich war Student in der Universität Oxford vor einigen Jahren. Und da bin ich Christ geworden. Da ist mir das Evangelium klar geworden. Und da habe ich entdeckt, was ich finden wollte. Die Linien, wo man Sinn findet im Leben. Wozu wir hier sind. Um was das Leben geht. Und da bin ich, habe ich dann Chemie studiert. Und dann habe ich Pharmakologie studiert. Und da habe ich dann angefangen zu erfahren, warum die Menschen so verzweifelt sind. Und war die Wirklichkeit, die Realität so schlimm ist. Und natürlich eine chemische Ausbildung und eine pharmakologische Ausbildung. Und der Mensch, wie er ist, das hat mich sehr gereizt zu sehen, was los ist mit der heutigen Kultur. Denn es hat gerade angefangen zu der Zeit, als ich Student war. So hatte ich die Chemie, um das Nervensystem zu verstehen, und die Pharmakologie, um die Reaktion des Computers auf chemische Substanzen zu sehen. Da habe ich die beiden zusammengestellt und das Ergebnis ist Drogenberatung.
Genau. Und Sie halten ja auch überall Vorträge, unter anderem auch in der Schweiz haben Sie Vorträge gehalten vor angehenden Lehrern. Und wir haben einen Teil eines solchen Vortrags gefilmt und den wollen wir uns jetzt mal anschauen.
Gut.
Darf ich vielleicht das Rezepin-Tier haben? Dieses Tier, danke schön, Herr Dr. Weber. Dieses Tier, vielleicht sollen wir das andere nehmen. Dies ist sehr nervös. Ah, nehmen wir lieber das andere. Ich nehme nicht gern diese Tiere sind sehr empfindlich und er ist nervös. Er hat die richtige Dosis bekommen. Aber alle Tiere sind verschieden wie alle Menschen. Ist der ruhiger? Nicht viel. Nicht viel, aber mal gucken. Ich tue jetzt was Heikles. Dieses Tier hat Rezepin bekommen, also ein Tranquilizer. Funktioniert wie Valium und Librium und Chlorpromazin. Ich will jetzt einen Versuch probieren. Ich weiß nicht, ob es gehen wird, denn er ist sehr nervös. Passen wir auf. Eingeschlafen. Die Augen zu. Ich stütze seinen Kopf mit meinem Daumen, dass er nicht zu weit geht. Aber er hört, was wir sagen. Und wenn man laut ist, dann wird er wieder aufwecken. Nun passen Sie auf. Ich tue etwas, was sehr Böses ist jetzt. Passen Sie auf. Sind Sie bei? Sofort. Oh, sofort wieder bei sich. Ja, probiert mich loszuwerden. Sehen Sie, vorne fängt es sich ab. Hinten fängt sich auch ab. Aber jetzt passen Sie auf. Haha, komm. Passen Sie auf. Fängt sich ab wie eine Katze. Wann tun Sie das? Wann nicken Sie ein, bis der Chef kommt? Und wenn er da ist, sind Sie fleißig bei der Arbeit. Aber wenn er weg ist, wann tun Sie das? Wenn Sie übermüdet sind. Oder wenn Sie ein Glas Bier getrunken haben und ein bisschen schlapp sind. Oder wenn Sie ein bisschen Valium eingenommen haben. Das tut's auch. Das ist die Wirkung von Tranquilizer. Und man sieht, dass Tranquilizer an diesen Tieren, auch an Menschen, so arbeitet, dass sie nicht in einen tiefen Schlafzustand kommen. Aber die schlafen jederzeit ein, genau wie ein Mensch, der übermüdet ist. Alkohol ist nicht nur up und down, wie ich Ihnen das gesagt habe, sondern funktioniert in kleinen Dosen wie ein Tranquilizer. Die ersten Schlücke von Alkohol sind tranquilisierend. Und weil sie tranquilisierend sind, wenn Sie die ersten 2-3 Schlücke genommen haben, sind Sie accident prone in Ihrem Auto. Das ist, wo die Unfälle herkommen. Nicht, dass Sie betrunken sind. Das sind Sie nicht. Sie sind nicht tauglich. Sie können auf einer Gartenlinie laufen, wie die englischen Polizisten das von einem verlangen. Das ist es nicht. Es ist, dass die kleinen Dosierungen tranquilisierend wirken und die Accident Proneness so erhöhen. Nun, wann sind Sie so wie dieses Tier? Wann sind Sie... Sehen Sie, wie schnell das geschieht. Es ist weg. Wann sind Sie so? Wenn Sie nicht genug geschlafen haben. Also die tranquilisierende Wirkung wird wie Schlaflosigkeit. Wenn Ihre Kinder in der Klasse ihre 8-9 Stunden, je nach dem Menschen, ihren Schlaf nicht bekommen, sind sie tranquilisiert. Und da können sie nicht lernen. Können sie nicht. Wenn sie genug Schlaf gehabt haben, können sie es. Und nicht nur sind sie unfähig zu lernen, die sind noch dabei accident prone. Diese Tiere haben ständig Unfälle. Hunde, die so sind, haben ständig Unfälle. Menschen, die so sind, haben ständig Unfälle. Also Accident Proneness kommt von diesem Zustand und die Wirkung von jeder Droge kann nachgeahmt werden, ohne die Droge, wenn man weiß wie. Und die tranquilisierende Wirkung kann mit zu wenig Schlaf nachgeahmt werden. Haben Sie Fragen da, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich dachte, als Lehrer ist es gut, dass Sie das wissen. Gut, jetzt muss ich zu dem letzten Thema kommen. Das ist das Thema der Psychedelika. Die Substanzen Nummer 5, und das ist Haschisch, Marihuana, LSD, Lysergic Acid, Diethylamide, Adenochrome und Psilocybin. Wie wirken sie? Diese Substanzen wirken ganz anders als die ersten 4. In unserer heutigen technischen Welt haben wir mit Radio, Television, mit dem hohen Lebensstandard, den wir haben, mit allen Raffinessen des Lebens, alles, was wir getan haben, hat dieses System von 5 Sinnen überlastet. Gucken Sie mal, ich redete diese Woche mit Amerika, mit Australien. Man hört und sieht und genießt viel mehr, als was unsere Großväter in Wochen getan haben, haben wir in einem Tag getan. Und das Ergebnis ist, dass dieses System von den 5 Sinnen, die uns verbinden mit der Umwelt, vollkommen ausgelastet ist. Und das Ergebnis ist, dass die außersinnliche Wahrnehmung brach liegt. Die heutigen Menschen haben das System so gefüllt, dass dieses System leer ist. Was können sie tun? 2 Methoden. Man kann künstlich die 5 Sinne herabsetzen und die Psychedelika und die Opiate, die tun das. Die setzen das ganze System herunter und man fängt an zu halluzinieren. Die bekommen eine künstliche Religion mit Hilfe von Drogen. Die Alten haben das getan. Das Wort Zauberer in der Bibel heißt Mann, der das Bewusstsein ändern kann mit Pilzen. Das ist, was das bedeutet. Und ist strengstens verboten. Denn es gibt ein Zerrbild statt ein richtiges Bild. Die 2 Arten von Verzerrung kennen Sie jetzt. Aber die Menschen, weil sie, die jungen Menschen, weil sie so ausgehungert sind und nicht wissen, dass sie ausgehungert sind, die greifen zu Drogen, um dieses zu dämpfen, und dann bekommen sie das Zerrbild da oben. Nun, der Herr Jesus hat gesagt, dass die Lösung sehr einfach ist. Er hat gesagt, wenn man es nötig hat, außersinnliche Wahrnehmung mit dem Vater zu praktizieren, dann soll man etwas tun. Und er sagte, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür. Geh in deine Raumkapsel, wäre die heutige Übersetzung, und schließ die Tür. Und dann, heißt es, wird der Vater sich offenbaren und dich öffentlich belohnen. Meine Augen, wenn sie schön Berge sehen, ich bin belohnt und glücklich. Ist richtig. Aber wissen Sie, jeder Mensch ist eine Maschine und eine Psyche, die gebaut worden ist, um den Garten zu genießen. Wenn er aber seinen Schöpfer nicht genießt, ist er unausgeglichen und frustriert. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre große Geduld mit mir heute Morgen. Vielen Dank.
Ja, ich möchte zuerst auf diese Tierversuche schnell zurückkommen. Leidet dieses Tier, wenn Sie diese Versuche machen, dieses Kaninchen?
Das ist eine gute Frage. Denn man schützt die Tiere heute mit Recht sehr stark. Aber ich finde nicht, dass man Tiere mehr schützen soll als Menschen. Man tötet die Babys und verbietet, dass man einem Tier eine Injektion gibt. Ihre Frage ist leicht zu beantworten. Vor jeder Injektion anästhesieren wir die Oberfläche, dass das Tier nicht merkt, dass man einen Stich macht. Der Arzt kommt zu Ihnen und sagt, es wird wehtun und bums. Haben Sie es nicht wahr? Ja. Wir tun das nicht mit den Tieren, das macht sie nervös. Also die leiden nicht.
Er ist noch ein Ausdruck gefallen, den wir vielleicht noch erklären müssen. Accident prone, das heißt, dass das Unfallrisiko größer ist unter der Wirkung von Tranquilizern.
Ja. Menschen, es sind gewisse Menschen, die ständig Unfälle haben. Und wiederum Menschen, die nicht Unfälle haben. Aber wenn man einem normalen Menschen Tranquilizer gibt, wird er geneigt sein, Unfälle zu haben. Das ist, was accident prone bedeutet. Ist ein Terminus der Technik, nicht wahr?
Ich möchte jetzt auch noch mal zurückkommen. Wir haben die Zeichnung ja auch hier an der Wand, die Sie dort gemacht haben.
Ja.
Und diese fünf Sinne, das ist mir etwas zu schnell gegangen im Film. Ich möchte darauf noch mal zurückkommen, was Sie da erklärt haben. Das Dämpfen dieser fünf Sinne.
Ja, also das ist eine Skizze der Verdrahtung unserer fünf Sinne. Und hier die fünf Sinne, das Sehen, das Auge, das Ohr, das Hören, das Riechen, die Nase, das olfaktorische System, Schmecken, gustatorische System und dann die allgemeine Propriozeption, was wir Tastgefühl nennen. Das sind alles Systeme wie Fernsehen. Fernsehen vermittelt die Sicht und das Hören. Wir haben aber fünf Methoden, das zu tun, statt zwei. Nun, die arbeiten alle elektronisch. Die Photonen fallen auf das Auge und das Bild von den Photonen, also von Licht, wird transmittiert, wird weitergeleitet ins Gehirn mit Elektronen. Und da bekommt man ein elektronisches Image von dem Bild, was draußen ist. Nicht in Photonen, sondern in Elektronen. Nun, wenn ein Tranquilizer reinkommt, oder wenn ein LSD, eine Substanz, also Psychedelikum, reinkommt, wird dieses System gedämpft. Also die Leitung von den Elektronen wird gedämpft in den Synapsen. Wir wissen genau, wie das funktioniert, sodass das elektronische Bild nicht wiedergegeben wird oder nur teilweise wiedergegeben wird, weil die Dämpfung teilweise sein kann oder auch vollständig sein kann, je nach der Dosierung, je nach dem Menschen, je nach den Umständen. Nun, das Ohr ist genau das Gleiche, vermittelt die Druckwellen elektronisch und da gibt es ein Bild von dem Hören im Kopf. Riechen, schmecken, tasten, genau das Gleiche. So hat man fünf Bilder da und sie werden gedämpft durch die Psychedelika. Auch durch andere Drogen können sie gedämpft werden. Aber die Dämpfung ist nicht immer gleichmäßig. Die Substanz, diese Psychedelika, die diffundieren zu verschiedenen Geschwindigkeiten rein und die diffundieren zu verschiedenen Geschwindigkeiten, je nach dem Fettgehalt der Nerven, wieder raus. Und das Ergebnis ist, dass man ein Zerrbild der Wirklichkeit bekommt. Wenn der Input beim Fernsehen verzerrt ist, dann ist das Output, der Output, auch verzerrt. Und da hat ein Mensch der Output auch verzerrt. Und da hat ein Mensch dann Halluzinationen. Und diese Art von Halluzination nennt sich nach meiner Nomenklatur Halluzination Typus 1 und ist eine Verzerrung der wirklichen Wirklichkeit der Realität um uns herum. Und das tun die Psychedelika. Schrecklich, kann auch schön sein, je nachdem, wie man Gefühle dafür hat. Aber es ändert die Wahrnehmung, das Bewusstsein unserer Umwelt. Nun, wenn man diese Art von Halluzination mit natürlichen Mitteln hervorruft.
Und was wären dann die natürlichen Mittel? Also Sie haben im Film gesagt, zum Beispiel zu wenig Schlaf.
Zu wenig Schlaf.
Ja.
Oder wenn man, die beste Methode, um es wissenschaftlich zu machen, ist einen Menschen in eine Raumkapsel zu tun. Da hört er nichts, da sieht er nichts, solange er keine Television hat und kein Telefon und Radio hat, hört er nichts. Er schwimmt in warmem Wasser, um die Gravitation auszuschalten. Und er isst nichts und er riecht nichts. Und dieses ganze System wird also gestoppt. Funktioniert nicht, nimmt nichts ein. Und sofort, wo dieses System gestoppt wird, halluziniert der Mensch. Er bekommt eine religiöse Erfahrung. Kann eine pseudo-religiöse Erfahrung sein, kann auch eine andere religiöse, eine echte religiöse Erfahrung sein, je nachdem, wie der Mensch veranlagt ist. Durch die Tatsache, dass unsere ganze Technik die Augen überlastet, wir sehen zu viel. Hm. Wir hören zu viel.
Alles, die ganzen Eindrücke.
Und wenn wir nicht genug Propriozeption haben, dann gehen wir auf diese Schaukelbahnen nicht. Wir haben ein bisschen mehr zu haben. Hm. Und das Ergebnis ist, dass normalerweise dieses System der fünf Sinne so überlastet ist, dass es nichts mehr aufnehmen kann und der Engpass unter dem Gehirn, wo all diese Impulse entkodiert werden, ist überlastet wie eine Telefonlinie. Mhm. Und wenn die Telefonlinie überlastet ist, dann macht es und man kommt nicht durch, bis die Überlastung stoppt. Nun, jeder Mensch ist religiös. Mhm. Tun Sie einen Atheisten vor ein Gewehr und drohen Sie abzudrücken, und er wird beten. Hm. Das ist unweigerlich. Das geschieht immer. Wir sind einfach so. Wir haben zwei Systeme der Wahrnehmung. Die sinnliche Wahrnehmung, das heißt die fünf Sinne,
ja,
die verbinden uns mit der Wirklichkeit, der materiellen Wirklichkeit um uns herum. Aber wir haben ein anderes System, das weniger gut verstanden wird, aber das durch die Raumforschung in den letzten 10 Jahren stark entwickelt worden ist, dass wenn man dieses System ausschaltet, dann dieses System tritt in Erscheinung.
Wie würden Sie das nennen, dieses System?
Außersinnliche
Wahrnehmung?
Außersinnliche Wahrnehmung. Englisch heißt es Extrasensory Perception, Deutsch heißt es außersinnliche Wahrnehmung. Und Sie brauchen, die NASA hat das getan, Sie brauchen das nur zu stoppen. Und da bekommt ein Mensch eine Art sechsten Sinn. Ja. Man findet es auch in der Bibel. Elia war draußen im Sturm, wo sehr viel Krach gab. Ohren waren voll von Lärm. Da gab's Erdbeben, da schüttelte es, Propriozeption voll. Und da gab's Blitze, die Augen voll. Und es heißt in jedem Fall, Gott war nicht im Erdbeben, Gott war nicht im Blitz, und Gott war nicht im Sturm, und Gott war nicht im Erdbeben. Die fünf Sinne waren alle da, und Elia hat Gott nicht erfahren. Aber dann ging er in die Höhle, und da kam das stille, leise Säuseln. Das stille, leise Säuseln sagt zu Elia: Elia, was tust du hier? Und da hat er gesagt: Ich habe geeifert um Gott. Gott sagt: Ja, das hast du auch getan, das war voll, jetzt bist du in der Stille. Nun, wenn der Mensch gebaut worden ist für fünf Sinne, muss er sie benutzen. Wenn ich Hunger habe, muss ich essen. Wenn meine Augen in Chicago 2 Jahre gewesen sind, sehne ich mich nach den Bergen. Mhm. Meine Frau ist Musikerin, wenn ich Krach gehabt habe im Lärm des Verkehrs den ganzen Tag, da sehne ich mich nach bis zum Mozart, nicht wahr? Diese Dinge sind da. Nun, wenn der Mensch übersättigt worden ist von einem Sinn, dann neigt er dazu, diesen Sinn als Ekel aufzufassen.
Als unangenehm.
Als unangenehm. Zu viel Mozart ist nicht gut. Mhm. Zu viel Schnitzel ist nicht gut. Zu viel Propriozeption auf dem Meer, wenn er sehr schaukelt, ist nicht gut. Ein wenig ist schon richtig. Mhm. Nun, der heutige Mensch arbeitet so, dass dieses System der fünf Sinne voll ist, überlastet ist, mit dem Ergebnis, dass die schwachen Botschaften, der schwache Input von außersinnlichen Wahrnehmung vollkommen unterdrückt ist. Wir sind aber gebaut für fünf Sinne und wir sind gebaut für sechs Sinne. Und wenn wir das nie erfahren, dies aber ständig übererfahren, werden wir unglückliche Menschen.
Sie sagen in Ihrem Buch zum Beispiel auch, und ich nehme jetzt fast an, dass das damit zusammenhängt, dass man, dass zum Beispiel ja auch die Träume sehr wichtig sind für einen Menschen. Also die Träume nachts, aber auch die Tagträume. Wenn man ihm das wegnimmt, dann wird er krank.
Wenn er nie Zeit hat und dieses System ausschaltet, um dieses System walten zu lassen, dann wird der Mensch nervös und krank. Man sagt im Englischen, man muss verrückt werden in der Nacht, um normal zu bleiben während des Tages. Und es ist eine gewisse Wahrheit dabei.
Und dann, man träumt ja auch, wenn man das am Morgen gar nicht weiß.
Ja, ja.
Aber wenn man Menschen daran hindert, dann dann werden Sie krank.
Ja.
Und ein anderes Beispiel ist mir jetzt nämlich auch klar geworden, das ist mit dem Schmerz. Also wenn ich mich verletze unter ungeheuren Stresssituationen, sagen wir mal ein Fußballspieler im Spiel, ist er schmerzunempfindlich.
Ja. Ja, ja.
Weil die Eindrücke überlagert
ja.
sind.
Ich habe als junger Mann Rugby-Fußball gespielt. Und in dem Scrum, also im Gemenge, ist einem Nebenmann von mir das Ohr ausgerissen worden. An der Schnalle.
Ja.
Und er hat es gar nicht gemerkt.
Er hat weitergespielt.
Ja, hat den Ball unter dem Arm und wollte einen Try bekommen.
Mhm.
Und er strömte vor Blut und dämpfte vor Blut. Und da hat der Schiedsrichter gepfiffen und er stoppte das Spiel. Er sagte, ich war nicht offside. Und dann, als er stoppte, fasste er nach dem Ohr und fiel ohnmächtig um. Und man musste ihm Morphin geben. Dieses System war so voll, dass die Schmerzempfindung nicht da war. Die Restaurants wissen das. Wenn das ein Restaurant sehr laut ist, sehr, sehr laut ist, weiß man nicht, ob man Lachs oder Forelle isst.
Es drückt nicht durch.
Ja. Und was der Mensch nicht hat, ist die Fähigkeiten, die Selbstdisziplin in unserer Generation, stille zu sein. Nun, man muss nicht stille zu sein, um einfach in Nirvana zu kommen, nicht wahr? Man muss sich konzentrieren auf das, auf den Gegenstand, wofür das da ist. Ich persönlich, in meiner persönlichen Meinung, glaube, dass ein Mensch stille sein muss über dem Wort Gottes, um seinem Schöpfer näher zu kommen. Wie ich sagte, Zeit haben, ins Kämmerlein zu gehen. Und das heißt, die Tür schließen. Ich finde dieses Detail ganz wunderbar, dass man die Tür schließen muss. Mhm. Und dann hört man nichts, man sieht nichts von diesen Dingen. Man ist allein mit Gott und konzentriert auf ihn, auf seine Erlösung, mit dem Resultat, dass er sich uns offenbart. Was eine andere Methode ist zu sagen, ist, dass die außersinnliche Wahrnehmung in Tätigkeit kommt. Aber um das zu bekommen, muss man sich fähig machen, ihm zu begegnen. Und da brauchen wir Reinigung, um das zu tun. Und das ist die Vergebung der Sünden, ein Wort, das man überhaupt nicht mehr hört heute. Mhm. Und deshalb ist unsere Generation krank. Nicht, weil wir was Falsches tun, sondern dass wir unausgeglichen sind. Wir haben nur Zeit für das und keine Zeit für das. Nun, es ist genauso falsch, nur Zeit zu nehmen für Religion und keine Zeit zu nehmen, um sich zu ernähren und für Frau und Kind zu sorgen. Das ist auch falsch. Wir sind eher unausgeglichen als was anderes.
Einseitig,
ja. So sehe ich das.
Ja, und würden Sie dann sagen, was mich natürlich beschäftigt jetzt, also ganz konkret, ist, was kann man tun, was kann unsere Generation tun, was können wir Eltern tun, damit diese Drogenepidemie sich nicht weiter ausbreitet?
Ich glaube, dass das eine Sache ist der allgemeinen, vernünftigen Erziehung. In den Schulen, in den Universitäten, auch in den Kirchen, wenn sie wollen. Nur gehen die Leute nicht so oft in die Kirche wie früher.
Ja.
Dass man denen sagt, wie wir beschaffen sind. Was man tun muss, um einen gesunden Magen zu behalten, nicht zu viel sorgen, Ruhe nehmen beim Essen und scharfe Sachen nicht essen, dass man Ruhe nimmt, um das zu tun. Wenn man das tut, dass ein Mensch weiß, dass er religiös ist, er ist religiös gebaut, um das alte Wort zu benutzen, dass er Zeit nimmt, in sich selber zu gehen. Und in unserem hastigen Zeitalter nehmen wir nicht Zeit für uns selbst.
Und das wäre ein Mittel, glauben Sie, das zu verhindern?
Das wird.
Ja.
Ich habe Leute kennengelernt in Istanbul. Ich habe ja in der Türkei gearbeitet, nicht wahr?
Mhm.
In den Opiumhöhlen. Nun hoffnungslos abgemagert, kaum Atmung, nicht wahr? Das dämpft die Atmung, Opiate. Mhm. Hoffnungslos verkommen. Und wir haben ihn in eine Familie genommen, nach 5 Jahren in so einer Höhle. 5 Jahre, dann hat er zum ersten Mal gelernt, was Liebe ist. was ein ausgeglichenes Leben ist, dass man dies zu bestimmten Zeiten ausschaltet und stille wird. Gott dankt für all seine Güte an uns, für seine Erlösung an diese Dinge. Wissen Sie, der Mann ist geheilt worden. Ohne Cold Turkey. Nach dieser langen Zeit. Er hat Frauenkinder jetzt. Und ich kenne viele solche Fälle. Ich sprach an der Ärztekonferenz in Toronto vor einiger Zeit, waren 2.000-3.000 Ärzte da. Und ich habe diesen spezifischen Fall aufgezählt, dort vor 2.000-3.000 Ärzten. Und ich sagte, als Pharmakologe schäme ich mich, Ihnen zu sagen, dass als er mit Heroin aufhört, er kein Cold Turkey bekommen hat. Das ist Entzugssyndrom.
Ja, die Entzugserscheinung.
Ja, also wo sie schütteln und elend, also was sie mehr fürchten als die Peitsche. Und ich habe sehr zögernd gesagt, ja, meine Kollegen, es tut mir sehr leid, aber diesen Fall habe ich erlebt. Und es standen 6 andere Ärzte auf in dieser riesigen Konferenz und sagen, Herr Kollege, Sie brauchen keine Angst zu haben. Nachher kommen wir zusammen und wir tauschen uns aus. Und wir haben beinahe 50 Fälle in Detroit und Chicago und New York und in Washington gefunden, die das Gleiche erfahren haben. Dass wenn man anfängt, hier zu leben, da und da ausgeglichen, also Gott zu leben und den Menschen auch zu leben, beides zur gleichen Zeit, dass sie auch frei werden von diesen Drogen. Wissen Sie, dass es eine Tatsache ist, auch hier in der Schweiz, dass die christlichen Leute, die Drogensüchtigen behandeln, viel mehr Erfolg haben als rein pharmakologische Methoden. Die pharmakologischen Methoden, bekannt in der ganzen Welt, haben 1-3% Erfolg. Dann fallen sie zurück. Und die Leute, die es auf dieser Basis tun, die haben bis zu 50% Erfolg. 100% können wir nicht sein.
Ja.
Ich kenne haben 1-3% Erfolg. Dann fallen sie zurück. Und die Leute, die es auf dieser Basis tun, die haben bis zu 50% Erfolg. 100% können wir nicht sein.
Ja.
Ich kenne Fälle, die hoffnungslos sind. Fälle, die Kokain eingenommen haben, gemischt mit Heroin. Die sind fast unmöglich, weil sie keinen Willen mehr haben. Der Wille ist kaputt.
Ihr Buch, über das wir ja uns jetzt unterhalten haben, ein bisschen, ist 1974 in deutscher Sprache erschienen. Würden Sie sagen, dass sich in den letzten paar Jahren etwas geändert hat, in der einen oder anderen Richtung?
Ich würde sagen, in Amerika, ja. Da ist es beim Abflauen.
Ja.
Ja. Die haben es gesehen, sie haben die Resultate gesehen und das Wissen ist viel herumgekommen. Hier ist es noch teilweise am Steigen, weil die allgemeine Information auf diesem Gebiet nicht da ist. Die Schulen sind nicht ausgebildet, um den Leuten zu sagen, was wirklich dahinter steckt. Es ist unsere Lebensweise. Das ist, was dahinter steckt. Wir sind als Menschen gleich geblieben. Die Drogen sind gleich geblieben. Aber die Lebensweise ist noch hetziger. Ich fuhr heute Morgen durch die Stadt Zürich. Nun, ich habe den Weg ein bisschen gesucht, nicht wahr? Und da fingen sie an zu hupen. Da fingen sie an zu blitzen. Sie kennen es.
Ja,
nicht wahr?
Ja.
Wozu?
Ja.
Wenn sie am anderen Ende sind, dann zünden sie eine Zigarre an oder eine Zigarette und warten. Es ist eine innere Unruhe, die da ist. Und wenn man die Schüler in der Schule unterrichtet über den Hauptfeind heute, diese innere Unruhe, dann würde man sehr viel tun. Alles wird man nicht heilen, aber manche Leiden sich heilen lassen.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es.
Ich bedanke mich für Ihre Information.
Bitte
Vielen
schön.
Dank.
War mir ein Vergnügen.
Und ich möchte Ihnen nochmal das Buch zeigen und sagen, wie es heißt. Ernest Wilder Smith, Ursache und Behandlung der Drogenepidemie. Das ist ein Buch, herausgekommen im Verlag Telos in der wissenschaftlichen Reihe, ein Taschenbuch. Ich bedanke mich nochmals. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern, die unserem Thema gefolgt sind und vielleicht einige Anregungen bekommen haben. Und ich sage auf Wiedersehen.